Gottes Wort für diesen Sonntag steht im Propheten Jeremia, Kapitel 7, die Verse 1 bis 11, die sogenannte Tempelrede Jeremias. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich: Höre des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt und einer gegen den anderen. Und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen, und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich immer und ewig bei euch wohnen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und Opfer dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr gar nicht kennt. Und dann kommt ihr und redet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen. Und ihr tut weiter solche Gräuel? Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden nachher im Anschluss an diesen Gottesdienst das Abendmahl miteinander feiern. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit haben, da zu bleiben oder nicht, aber ich möchte jetzt bitten, sich einmal das vorzustellen, wie es ist, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir werden wieder, wie immer, mit einer Einleitung beginnen und uns dann zum Sündenbekenntnis erheben. Und ich werde dann die Beichtliturgie lesen, und Sie kennen diese Worte ganz bestimmt: Schon lange, Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe, in Gedanken, in Worten und Werken. Und danach, im Anschluss, werde ich Sie wie immer fragen: Ist dies auch euer Bekenntnis und eure Bitte? So antwortet ja, und Sie werden wahrscheinlich mit ja antworten. Und nun werden Sie wie immer darauf warten, dass ich Ihnen im Namen Gottes die Vergebung zuspreche. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Ich verkündige euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Zusage der Vergebung kommt nicht. Sie stehen da, Sie haben vielleicht die Augen geschlossen. Sie denken, ist der da vorne umgekippt, schon ohnmächtig geworden, ist was los, hat er es auf dem Herzen, ist was, und es kommt nicht, sie hören nichts mehr, sie machen die Augen auf. Und dann kommt etwas ganz, ganz anderes. Nein, nein, im Namen des Herrn Zebaut, eure Sünde ist nicht vergeben, nicht vergeben. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Lügner, Götzendiener und kümmert euch nur um euch selbst. Und dann kommt ihr und redet vor mich in diesem Hause und sprecht: Gott, vergib uns, wir sind bei dir geborgen. Aber ihr tut dennoch weiter solche Gräuel. Genauso muss man sich das vorstellen, genauso muss man sich das vorstellen, so war das damals. Als Jeremia diese Rede im Tempel hielt, das war so die Gefühlslage, in die man sich hineinversetzen muss. Es war der Tag eines jener großen Pilgerfeste. Es gab in Israel drei große Pilgerfeste, zu der ganz Israel, also nicht ganz Israel, aber sehr viele Menschen, sehr viele Israeliten, Juden nach Jerusalem pilgerten. Tausende und Abertausende von Israeliten pilgerten in den Tempel, um dort ein gewaltiges Volksfest zu feiern. Und im Vorhof des Tempels, wo das Opfer dargebracht wurde, wo der große Gottesdienst zum Pilgerfest gefeiert wurde, da drängelten sich die Menschen, da schoben sie und drängelten sich, Tausende und Abertausende von Menschen waren da versammelt, um am Gottesdienst teilzunehmen. Und wie immer Bei diesem Gottesdienst betete das ganze Volk im Wechsel mit einem Priester, mit einem Liturgen, die Eingangsliturgie im Tempel. Eine dieser Eingangsliturgien haben wir in den Psalmen zum Beispiel. Im Psalm 24 steht so ein Wechselgebet, das als Eingangsliturgie bei einem dieser großen Feste gefeiert wurde. Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Fragte da der Liturg am Anfang. Und dann antworteten die vielen tausend Juden, die da versammelt waren, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Und darauf wieder antwortete dann der Liturg, der Priester, mit den Worten, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und diese Verse, die kannte jeder Israelit auswendig, so wie Sie Teile unserer Liturgie auswendig kennen, wenn Sie halbwegs regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, so kannten die Juden damals diese Verse auswendig. Jeder Pilger konnte die im Schlaf aufsagen und so warteten sie alle an diesem großen Festtag auf diese normale Eingangsliturgie. Und plötzlich hören sie was ganz anderes. Die Eingangsliturgie fiel aus. Das, was sie gewohnt waren, wo sie drauf geeicht waren, was sie jetzt erwartet hatten, kam nicht. Sondern sie hörten etwas ganz anderes. Denn der Liturg dieses Tages war ein junger Priester. Ein junger Priester aus Anatot, einem kleinen Dorf nicht weit weg von Jerusalem. Und der Name dieses jungen Mannes war Jeremia. Und er war nicht nur Priester im Tempel, der war auch Prophet. Und jetzt hatte Gott diesem Jeremia eine ganz besondere Botschaft gegeben für diesen Festtag. Anstelle der normalen Tempelliturgie sollte der eine harte Bußpredigt halten. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel. Statt einer Eingangsliturgie hielt Jeremia eine überraschende, eine harte Predigt. Eine Predigt, in der es um den Glauben Israels und um die Verheißungen Gottes geht. Und darum geht es auch in dieser Predigt. Das Erste, was ich mit Ihnen bedenken möchte, unser Glaube ist und bleibt gefährdet. Ihre und meiner. Unser Glaube ist und bleibt gefährdet. Es waren keine gottlosen Leute damals, die sich im Tempel trafen. Es waren keine gottlosen Leute, denen Jeremia diese Predigt hielt. Im Gegenteil, in Juda und Jerusalem gab es damals ein blühendes Gemeindeleben. Volle Gottesdienste, lebendige Feste. Es war erst 13, 14 Jahre her, dass es durch die Reformen des alten Königs Josia zu einer echten Erweckung kam in Juda. Und von dieser Erweckung lebte man noch. Volle Gottesdienste, aktive Gemeindekreise, missionarische Jugendarbeit und. Es war damals wie heute. Da, wo geistliches Leben blüht, ist immer auch die Versuchung am größten. Da, wo geistliches Leben blüht, ist Satan immer auf der Matte. Ist der Versucher auf der Matte. Da, wo lebendiger Glaube entsteht, da entsteht immer auch Heuchelei. Wissen Sie, da wo der geistliche Tod herrscht, da braucht niemand mehr zu heucheln. Wo alles am Boden liegt, da braucht man einem nichts mehr vorzumachen, da sieht man, dass nichts mehr da ist. Heuchelei entsteht immer da, wo Menschen den Anspruch haben, ein lebendiges Glaubensleben zu führen. Heuchelei entsteht immer da, wo Menschen ernsthaft es eigentlich wagen wollen, mit Gott zu leben. Da entsteht Heuchelei. Da, wo geistlich Ebbe herrscht, braucht man nicht mehr zu heucheln. Heuchelei entsteht da, wo Gott gesucht wird, wo Gott gewollt wird. Und nichts ist so gefährdet, nichts wird so leicht zum Zerrbild seiner selbst wie lebendiger Glaube. Und das Schlimme ist, dass es nach außen hin zunächst mal gar nicht sichtbar ist. Nicht, wenn in einem Betrieb die Motivation fehlt, dann merkt man das irgendwann an der Geschäftsbilanz. Wenn die Mitarbeiter nicht miteinander können, wenn es Reibungsverluste gibt, wenn einer den anderen mobbt, dann merkt man das irgendwann an der Geschäftsbilanz, dass in einem Betrieb das Klima nicht stimmt. Und wenn es in einer Fußballmannschaft nicht mehr rund läuft, dann merkt man das am Tabellenplatz.
In einer Gemeinde merkt man das so nicht. In einer Gemeinde ist das anders. Denn der persönliche Glaube eines Menschen ist zunächst einmal unsichtbar. Das, was in ihrem Herzen geschieht, das, was zwischen ihnen und Gott in ihrem Herzen geschieht, ist für mich unsichtbar. Ich kenne manche von ihnen, manche besser, manche weniger gut, aber ich kenne ihr Herz nicht und sie kennen meines nicht. Und das, was zwischen Gott und mir ganz tief drin, im Persönlichsten, im Herzen geschieht, darüber kann keiner urteilen. Deshalb habe ich zum Beispiel bei Beerdigungen auch nie das Recht, ein letztes Urteil über einen Menschen zu fällen. Ich sehe sein Herz nicht. Das sieht nur Gott. Ich sehe nicht, welchen Raum Gott in einem Herzen hat. Das alles ist meinen Augen verborgen. Und deshalb bleibt auch eine Glaubenskrise, die sie möglicherweise durchmachen, ohne es selbst zu wissen, für mich heute Morgen unsichtbar. Da mag es in einer Gemeinde noch viel frommen Aktivismus geben, der nach geistlichem Leben aussieht, aber in Wahrheit ist der Glaube schon längst leer und hohl geworden. Eine hohle, leere Form. Schöne Form, aber leer. Es lässt sich nirgendwo so viel verbergen. Und es lässt sich nirgendwo so viel Schein wahren wie im Christsein. Ein Fußballspieler sieht man sehr bald, wenn er außer Form gekommen ist. Der schießt keine Tore mehr. Ein Betrieb, da merkt man es auch bald, wenn es nicht stimmt. Da geht es bergab. Im Christsein lässt sich ganz, ganz leicht auf einem relativ hohen Niveau der Schein wahren. Das nennt die Bibel Heuchelei. Nirgendwo kann ein Mensch unter dem Vorwand, es gehe ihm ausschließlich um die Ehre Gottes, sich selber so sehr in Szene setzen wie im Christsein. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich hier rede. Man kann auf so einer Kanzel unglaublich fromm predigen und ganz unter dem Talar, innen drin, unendlich weit weg sein von Gott. Unendlich weit. Und am schlimmsten ist es, wenn man es selber gar nicht mehr merkt. Wenn man es gar nicht mehr merkt, dass die Beziehung zu Gott nur noch äußerlich ist und dass eine lebendige Verbindung abgestorben ist, da meint man zu haben und hat schon lange nicht mehr. Da meint man zu leben und es lebt überhaupt nichts mehr. Und das Einzige, was noch gedeiht, ist die fromme Heuchelei. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich zu wählen hätte, ob ich in einem gottlosen Haus wohnen müsste, oder in einem Haus, wo die fromme Heuchelei regiert, ich wüsste nicht, was ich wählen würde. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Heuchelei macht unser Christsein, unsere Ehen und unsere Familien genauso kaputt. Genauso wie die offene Missachtung von Gottes Willen. Heuchelei kontaminiert unsere Beziehungen. Das ist wie radioaktive Strahlung. Man kann sie zunächst mal gar nicht sehen, weil der Schein gewahrt bleibt. Man kann sie nicht sehen, aber langsam aber sicher stirbt das Leben ab, sterben Beziehungen ab, sterben Gemeinden ab, stirbt der Glaube ab. Ich habe im Bengelhaus und habe im CV, dem Landesverband, mit sehr vielen jungen Menschen zu tun. Und ich habe mit sehr vielen verletzten jungen Menschen zu tun, weil sie Elternhäuser erlebt haben, weil sie Gemeinden erlebt haben, wo nach außen viel Schein gewahrt wurde, die aber innerlich von frommer Heuchelei zerfressen waren. Es gibt nichts Prägenderes und Attraktiveres für junge Menschen als ein offenes und ehrliches Christsein, wo Fehler und Schuld nicht vertuscht werden, sondern wo Vergebung gelebt und angenommen wird. Und umgekehrt gibt es nichts Zerstörerisches wie ein Elternhaus oder eine Gemeinde, wo die Heuchelei herrscht, wo die bloße Form regiert. Und sei sie noch so schön, aber sie ist leer. Christsein ist und bleibt immer ein Ringen, ein Kampfgeschehen. Der gute Kampf des Glaubens, der richtet sich immer gegen zwei Fronten. Einmal gegen die Versuchung dieser Welt, gegen die Verweltlichung, gegen die Anpassung, dass man abrutscht. Aber umgekehrt genauso gegen eine innere Hohlheit und Leerheit, wo alles erstarrt ist und nur noch eine äußere Form gewahrt bleibt. Christsein, unser Glaube, ist und bleibt gefährdet. Das ist das Erste, was in dieser Predigt von Jeremia zum Zuge kommt, ausgedrückt werden soll. Das Zweite, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen sind keine Zauberformeln. Gottes Zusagen sind keine Zauberformeln. Es wäre falsch. Es wäre falsch, wenn wir meinen würden, dass die Menschen, die damals im Tempel zusammengekommen sind, dass die sich für perfekt gehalten hätten. Nein, die haben sich auch nicht für perfekt gehalten. Denen war auch klar, dass sie das eine oder andere auf dem Kerbholz hatten. Denen war auch klar, dass es in ihrem Leben Macken und Mucken gibt, Fehler gibt, war denen auch klar. Aber es waren bibelfeste Leute damals. Und deshalb hielten sie dem Jeremia diese große Verheißung Gottes entgegen. Hier, hier Jeremia, da wo wir jetzt stehen in diesem Tempel, hier ist der Tempel des Herrn. Hier ist das Haus Gottes. Und mit diesem Haus hat Gott alle seine Zusagen und alle seine Verheißungen verbunden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Hier sind wir geborgen. Und jetzt ist die Frage, hatten die nicht mit diesem Einwand eigentlich recht? Stimmte das denn eigentlich nicht? Hatte Gott denn nicht wirklich zugesagt, dass er hier in Jerusalem in diesem Tempel seinen Namen wohnen lassen wollte? Hatte Gott nicht diese Stadt und diesen Berg, den Zion, wirklich erwählt? Stimmte das etwa nicht, was in Psalm 46 steht? Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Jeremia, hast du es nicht gelesen? Da steht's doch. Stimmt es etwa nicht, was bei Jesaja geschrieben steht? Der Herr hat in Zion, den Zionsberg, den Tempelberg gegründet. Hier werden die Elenden seines Volkes Zuflucht haben. Das stimmt doch, Jeremia. Diese Menschen, denen Jeremia diese Predigt hielt, die hatten nach unseren Maßstäben einen durch und durch biblisch-reformatorischen Glauben. Die glaubten wirklich nicht auf, die vertrauten wirklich nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit. Die vertrauten auf das Wort Gottes, auf die Zusagen, auf die Verheißungen Gottes. Was sollte man denn da noch sagen? Was sollte man da dagegen sagen? Und Jeremia sagt, das Problem ist nicht, dass Gottes Zusagen falsch wären. Oh nein. Das Problem ist, wie ihr mit diesen Zusagen umgeht. Ihr degradiert diese Verheißungen zu einem göttlichen Deckmantel für einen gottlosen Lebensstil. Ihr macht aus diesen Verheißungen eine Zauberformel. Wenn man sie dreimal nacheinander aufsagt, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel, dann gelten sie doppelt oder dreifach. Dann gelten sie aber auch wirklich. Wie so ein Zauberspruch. Diese Verheißungen, die sind für euch wie ein Persilschein, mit dem man weitermachen kann wie bisher. Wer die Verheißungen Gottes über seinem heiligen Tempel so missbraucht, sagt Jeremia, der macht Gottes Wort zum Lügenwort. Der macht Gottes Wort zum Lügenwort. Und das gilt heute wie damals. Wer die Zusagen Gottes zum Deckmantel für ein Leben macht, in dem Gott überhaupt keine Chance mehr hat, in dem Gott sonst überhaupt nicht mehr zum Zuge kommt, der macht seine Zusagen zum Lügenwort. Das heißt, er lügt sich über diese Verheißungen Gottes etwas selbst in die Tasche. Ich gestehe Ihnen das ganz offen. Ich hatte und habe bei Taufen und Konfirmationen so manches Mal ganz großes Bauchweh gehabt und habe es immer noch. Bauchweh, dass wir hier Menschen dazu verführen, aus Gottes Gnadenzusage ein Lügenwort zu machen. Menschen dazu verführen, aus der Taufzusage, aus dem Konfirmationssegen ein Lügenwort zu machen. Ein Lügenwort, mit dem sie sich selbst und über ihre Lage vor Gott hinwegtäuschen. Ich weiß, dass ich mich hier auf ganz, ganz dünnem Eis bewege. Aber Gott hat uns das Geschenk der Taufe, der Konfirmation, des Abendmahls nicht gegeben, damit wir dabei einen magischen Zauber empfangen und anschließend so weitermachen wie bisher. Gottes Wort ist ein Veränderungswort. Gottes Wort ist ein Umgestaltungswort. Ein Wort, das uns nie so lässt, wie wir sind. Ein Wort, das uns immer in Bewegung bringt. Und Gottes Zusage der Geborgenheit soll in uns etwas verändern. soll uns die Kraft geben zu ganz konkreten Schritten. Unser Christsein, und ich stelle mich da selber voll mit runter, unser Christsein leidet oft unter einem ganz, ganz praktischen Atheismus. Sonntags sind wir Christen und Werktags sind wir faktisch Atheisten, praktische Atheisten. Wir gehen ohne Gott zur Schule, wir gehen ohne Gott zur Arbeit, wir gehen ohne ihn einkaufen, wir regeln unsere Geldangelegenheiten ohne Gott, wir klammern ihn aus unserem Sexualleben aus und füllen ohne ihn auch noch unsere Terminkalender. Und sonntags geben wir uns dann wieder eine Dosis Frömmigkeit für eine Woche ohne Gott. Aber Gottes Zusagen sind keine Versicherungsscheine, die man nur im Bedarfsfall aus dem Ordner holt, um sie nachher wieder abzuheften. Gott macht uns seine Zusagen, damit wir auch in den ganz alltäglichen Dingen unseres Lebens, das geht nachher los, wenn Sie nach Hause gehen, ihm vertrauen mit allem, was wir sind, haben und tun. Er gibt uns seine Verheißungen, dass wir täglich auf sein Wort bauen und mit ihm leben, dass wir unseren Alltag umgestalten und verändern lassen. Nicht, dass wir uns durch diese Verheißungen in eine falsche Sicherheit führen lassen, sondern in die echte und tiefe Geborgenheit eines Lebens in seiner Gegenwart. Und ein letztes. Drittens, Gott will, dass wir umkehren. Gott will, dass wir umkehren. Wir feiern heute den Israelsonntag. Wie gesagt, dieser Sonntag erinnert an die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus und an die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Und dieser Sonntag ist nicht nur eine Erinnerung dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, sondern zu ihm steht und seine Verheißungen und zu seinen Verheißungen steht. Dieser Sonntag ist auch eine Mahnung, mitten im Kirchenjahr, eine Mahnung an uns. Man kann nicht auf Dauer Gottes Umkehrruf ungestraft überhören. Dieses Jahr 70 hat gezeigt, Gott kann auch anders. Gott kann auch anders. Gottes Wort ist nicht leer. Er kann auch Gericht halten. Und auch das wird an der Geschichte Israels immer wieder deutlich. Übrigens auch an der Geschichte der Gemeinde Jesu. Wo sind heute die blühenden Gemeinden in Kleinasien, von denen wir in den Sendschreiben der Offenbarung erfahren? Sie sind weg. Gott hat sie zur Seite gelegt, weil sie die Treue verlassen haben. Wo sind die blühenden Gemeinden in Nordafrika, die prägend und führend waren in den ersten 5 Jahrhunderten der Christenheit? Sie sind weg. Nordafrika ist ein islamisches Gebiet. Man kann sich das nicht mehr vorstellen. Gott kann auch eine Gemeinde zur Seite legen, wenn sie sein Wort nicht mehr ernst nimmt. Gott kann eine Kirche zur Seite legen, wenn sie sein Wort nicht mehr ernst nimmt. Gott kann auch uns zur Seite stellen, wenn wir sein Wort nicht mehr ernst nehmen. Es gilt auch über unserem Leben. In Tübingen gab es im 19. Jahrhundert einen Theologieprofessor namens Johann Tobias Beck. Und dieser Mann, der lud eines Tages einen seiner Studenten ein, um mit ihm einen Weinbergspaziergang zu machen. Dieser Student war der spätere Volksschriftsteller und Evangelist Otto Funke. Und gemeinsam stapften die also die Weinbergstaffeln hoch, Tübingen sehr steil, und der Professor vorneweg, der Student hinterher. Und der Student hat gesprudelt und geredet ohne Punkt und Komma. Der wollte den Professor beeindrucken. Der wollte sich einschmeicheln. Man nennt es heute Schleimen. Der wollte eine Karriere, eine theologische, akademische Karriere. Der träumte davon, dass der Professor ihm eine Assistentenstelle anbieten würde und ihn vielleicht irgendwie zum Privatschüler machen oder was weiß ich. Jedenfalls, der redete ohne Punkt und Komma: Herr Professor, ich lese Buch um Buch. Die Theologie fasziniert mich. Sie ist mein Leben, mein Ein und Alles. Ich studiere Tag und Nacht. Ich lese ohne Ende, ich schaue nicht mehr links und nicht mehr nach rechts. Der sprudelte und sprudelte und sprudelte. Und plötzlich mitten auf einer Weinbergstaffel bleibt der Professor stehen, dreht sich um, guckt ihn an und der Student denkt, jetzt ist es soweit. Jetzt bietet er mir seine Assistentenstelle an. Dann guckt Johann Tobias Beck den Otto Funke an und fragt ihn ganz ernst und eindringlich: Otto, willst du gesund werden? Otto, willst du gesund werden? Und Otto Funke erzählt später in seinen Lebenserinnerungen, dass diese Frage ihn, den frommen Theologiestudenten, zu einer Lebenswende geführt hat. Dass auf einmal die ganze fromme Fassade seines Lebens zerbröckelt und zerfallen, da ließ sich einer dieser Professor nicht mehr täuschen von dem äußeren Schein, und das war genau die entscheidende Hilfe für diesen jungen Studenten. Auch wir stehen vor Gott immer wie dieser junge Student, der nicht müde wird, ihm was vorzumachen. Lieber Gott, was bin ich doch für ein frommer Hecht. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, sogar in die Ludwig-Hofacker Kirche. Ich bin vielleicht noch im CVM oder in der landeskirchlichen Gemeinschaft aktiv. Ich mache vielleicht Jungschau oder bin im Hauskreis dabei. Ich singe im Kirchenchor oder vielleicht bin ich sogar Kirchengemeinderat. Ich bin sozial und missionarisch engagiert bis zum Anschlag. Aber Gott sieht immer, was krank ist in unserem Leben. Er sieht ins Herz hinein. Er sieht, was krank ist in unserem Leben. Und genauso wie der Professor Beck dreht er sich um und schaut uns in die Augen und fragt uns: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Das ist im Grunde die unausgesprochene Pointe dieser Tempelrede Jeremias. Willst du gesund werden? Gott hält uns eine harte Predigt in diesen Worten des Jeremia. Aber er tut das niemals, um uns zu vernichten, um uns kaputt zu machen, sondern immer dann, wenn er hart redet, will er uns heilen, will er uns zur Umkehr rufen, will er, dass unser Leben wieder gesund wird. Amen.
Wir wollen beten, ich darf Sie bitten, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass auch wenn du hart zu uns redest, wir die Gedanken der Liebe sehen, die hinter deinen Worten stehen. Danke, dass du uns nicht zerstören willst, sondern dass du uns heilen willst und unser Leben mit einer echten und tiefen Geborgenheit umhüllst. Danke für die Geduld, die du unserem Leben immer wieder entgegenbringst. Wir bitten dich gleichzeitig, gib uns einen klaren Blick für die Scheinwelten unseres Christseins. Gib uns diesen Mut zur Ehrlichkeit, auch wenn sie wehtut. Und geh du mit uns die ganz konkreten Schritte auf dem Weg deiner Gerechtigkeit. Verändere unser Leben dort, wo es verändert werden muss. Nimm uns fort die Gleichgültigkeit und gib uns ein brennendes Herz für all jene, die Unrecht leiden. Öffne uns die Augen für die Menschen, die auf unsere Hilfe warten. Herr, wir bitten dich, gestalte unser Leben. Wir bitten dich heute Morgen und auch ganz besonders für dein Volk Israel. Du weißt um den inneren und äußeren Unfrieden in diesem Volk, der nach wie vor brennt. Wir bitten dich um dauerhaften Frieden zwischen Juden und Palästinensern. Wir bitten dich auch um einen tiefen geistlichen Frieden für die Herzen. Wir bitten dich darum, dass dein Evangelium laut wird in Israel, damit auch dein altes Bundesvolk Jesus erkennt und annimmt. Und alles andere schließen wir nun ein in das Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und guten Sonntag. Einen Sonntag unter der Gnade und Güte unseres barmherzigen Herrn. Gehen Sie in diesen Tag als gesegnete Menschen. Wir stehen dazu auf. Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden.